Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber mit dem Thema What's New oder auch Alles neu macht der Januar. Moin aus Hamburg.
Auch von mir, Jens Buchwald, ein ganz herzliches Moin 2025.
Ja, genau. Ein frohes neues Jahr für alle unsere HörerInnen natürlich. Wir haben eine Jubiläumsfolge, nämlich die Folge 50. Und wir starten in Season 3, also sind schon im dritten Jahr. Und möchten deswegen natürlich allen danken, die uns über die drei Jahre die Treue gehalten haben. Und hoffen selbstverständlich auch noch viele weitere Hörerinnen und Hörer dazu zu gewinnen und versprechen auch weiterhin spannende Themen aufzugreifen und praxisnah darzustellen. Wir haben Hörerinnen dazu gewonnen auf Malta und möchten auch wieder einzelnen Hörerinnen und Hörern danken, nämlich Sarah Jacobi, die uns geschrieben hat, ein großes Kompliment für ihren Podcast, über den ich über die Gruppe aufmerksam geworden bin. Damit meint sie die Gruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber bei LinkedIn. Genau so ein Format suche ich schon geraume Zeit. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Jacobi, dafür. Und dann hat uns noch Alexandra Schröder geschrieben, ich bin bereits begeisterte Hörerin ihres Podcasts und habe diesen schon in meiner HR-Community mehrfach empfohlen. Weiter so. Ich freue mich immer auf die Montage alle zwei Wochen. Ja, auch dafür natürlich vielen, vielen Dank. Wie Sie es gewohnt sind, starten wir rein in unser Schwerpunktthema Arbeitsrecht 2025. Was ändert sich? Ja, es hat sich einiges getan im Arbeitsrecht über den Jahreswechsel und wir wollen Ihnen in der heutigen Podcast-Folge mal einen Überblick geben über die wichtigsten Änderungen. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber wir wollen die wesentlichen Änderungen hier in den Blickpunkt nehmen. Starten wollen wir mit dem Bürokratieentlastungsgesetz beziehungsweise mit den arbeitsrechtlichen Folgen des Bürokratieentlastungsgesetzes. Zum 01.01.25 sind da wichtige arbeitsrechtliche Regelungen in Kraft getreten. Eine wichtige Änderung betrifft das Nachweisgesetz. Nachweisgesetz, das kennen Sie ja als Arbeitgeber wahrscheinlich, hat viel unnütze Arbeit beschert. Die wesentlichen Arbeitsbedingungen mussten aufgeschrieben und den ArbeitnehmerInnen ausgehändigt werden. Und einer der Hauptkritikpunkte an dem Gesetz war ja die Vorschrift, dass der Nachweis schriftlich, also der Stift kratzt auf dem Papier, also schriftlich zu erteilen ist. Und bei Verstößen gegen das Schriftformgebot drohten Bußgelder. Das wurde jetzt geändert. Ab sofort kann der Nachweis in Textform erbracht werden, also zum Beispiel per E-Mail. Zusätzlich muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit der Übermittlung des Nachweises zur Abgabe eines Empfangsbekenntnisses auffordern. Hier macht es auf jeden Fall Sinn, Prozesse zu organisieren, damit sie beweisen können, dass die Arbeitnehmenden zur Abgabe eines Empfangsbekenntnisses aufgefordert wurden und natürlich auch, dass die ArbeitnehmerInnen diesen Nachweis auch tatsächlich erhalten haben. Wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin eine schriftliche Aushändigung verlangt, was vermutlich aber selten passieren dürfte, dann ist eine Aushändigung in Textform nicht möglich. Zusätzlich ist die Aushändigung in Textform ausgeschlossen in bestimmten Branchen, und zwar in den Branchen, die in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannt sind, und zwar im Baugewerbe, im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Personenbeförderungsgewerbe, im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forstwirtschaft, im Gebäudereinigungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, in der Fleischwirtschaft, im Prostitutionsgewerbe und im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Und noch ein letzter Punkt zum Nachweisgesetz. Wir hatten in der Vergangenheit immer dazu geraten, den Nachweis nicht direkt in den Arbeitsvertrag zu integrieren, sondern ein separates Nachweisdokument aufzusetzen. Gilt das jetzt immer noch? Kann man sagen, ja, das ist so. Es gibt nämlich immer noch mehrere Gründe, warum Sie dringend den Nachweis separat zum Arbeitsvertrag erstellen sollten. Die Regelungen im Arbeitsvertrag werden ja vereinbart. Das heißt, Sie benötigen die Zustimmung des Arbeitnehmenden zum Arbeitsvertrag. Das Nachweisgesetz wird einseitig erteilt, also ohne Zustimmung des Arbeitnehmenden. Soll der Nachweis geändert werden, ist das also viel einfacher möglich, da die Zustimmung des Arbeitnehmenden nicht nötig ist. Hinzu kommt, dass Sie nach dem Nachweisgesetz eine Reihe von Punkten in das Nachweisdokument aufnehmen müssen, die im Arbeitsvertrag nichts zu suchen haben. Zum Beispiel die täglichen Arbeitszeiten und die täglichen Pausen oder der Arbeitsort. Warum soll man das nicht in den Arbeitsvertrag schreiben? Naja, es könnte einfach Probleme geben, wenn Sie das später ändern wollen, wenn das im Arbeitsvertrag festgeschrieben wurde. Dann werden sich sicherlich so Fragen ergeben, unter welchen Voraussetzungen dann eben Änderungen an der täglichen Arbeitszeit oder am Arbeitsort möglich sind oder ob nur eine Änderungskündigung in Frage kommt. Und ein letzter Punkt noch, nach dem Nachweisgesetz müssen Sie ja auch auf die Klagefrist bei Kündigungen hinweisen. Auch das passt natürlich nicht so recht in einen Arbeitsvertrag. Also unsere Bitte oder unser Rat, setzen Sie auch weiterhin den Arbeitsvertrag und das Nachweisdokument separat auf. Ein Musternachweisdokument, das dann noch an Ihre betrieblichen Anforderungen angepasst werden müsste, können Sie bei uns erwerben und zwar zu einem Preis von 375 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Schicken Sie einfach eine E-Mail an mich oder meinen Kollegen. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie ja, das wissen Sie, in den Shownotes. Ein weiterer arbeitsrechtlicher Punkt, der sich aus dem Bürokratieentlastungsgesetz ergibt, ist die sogenannte Rentenbefristung. Jeder gute Arbeitsvertrag sollte eine Klausel enthalten, nach der das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze zum Bezug einer Altersrente erreicht. Wenn Sie so eine Klausel nicht haben, dann ist nämlich eine Trennung nur durch Kündigung möglich, was gegebenenfalls teuer wird, wenn Sie keinen Kündigungsgrund haben nämlich. Und in der Regel haben Sie da ja dann einen Arbeitnehmer, der schon einige Jahre bei Ihnen war, was zu einer höheren Abfindung führt. Eine solche Rentenbefristungsklausel, die konnte bislang nur schriftlich vereinbart werden, was dazu führte, dass der gesamte Arbeitsvertrag schriftlich geschlossen werden musste. Das ist jetzt vorbei. Nach § 41 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Römisch 6 ist es ab sofort möglich, diese Klausel in Textform zu vereinbaren. Ja, dazu eine Frage, wie ist das bei Rentenbefristung mit Altfällen? Also Sie haben in der Vergangenheit eine solche Klausel im Arbeitsvertrag vereinbart und haben den Arbeitsvertrag nicht schriftlich abgeschlossen. Beziehungsweise Sie können vielleicht nicht beweisen, dass der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag erhalten hat, der beidseitig im Original unterzeichnet wurde. Das können die wenigsten Arbeitgeber nach unserer Erfahrung beweisen. Ist die alte Rentenbefristung aufgrund der neuen Regelung jetzt wirksam? Leider nein. Die neue Regelung gilt nur für Rentenbefristungen, die ab dem 1. Januar 2025 vereinbart werden. Was können Sie tun, wenn Sie so eine alte, unwirksame Regelung haben? Wenn der Zeitpunkt passt, also Sie ohnehin vielleicht eine Lohnerhöhung gewähren wollen oder mehr Urlaub oder etwas Ähnliches, dann schließen Sie einen Änderungsvertrag, wo Sie dann die Rentenbefristung auch wieder mit aufnehmen und das dann eben in Textform. Wenn Sie generell Zweifel haben, ob der Arbeitsvertrag den aktuellen Anforderungen der Gesetzgebung und der Rechtsprechung entspricht oder ob Sie alle Möglichkeiten nutzen, die Ihnen als Arbeitgeber zustehen, dann mailen Sie uns doch einfach Ihren Mustervertrag zu. Wir führen unverbindlich und kostenfrei einen Erstcheck durch. Sollte sich ein Änderungsbedarf ergeben, dann unterbreiten wir Ihnen ein Angebot und teilen Ihnen mit, was zu ändern ist und wie viel das kosten würde. Stellt sich die Folgefrage, kann denn jetzt der Arbeitsvertrag komplett digital geschlossen werden? Na, in vielen Fällen wird man das wohl können. Einige wichtige Ausnahmen gibt es dabei allerdings. Nach wie vor schriftlich müssen normale Befristungen vereinbart werden, also diese typischen Befristungen vor allen Dingen am Anfang des Arbeitsverhältnisses. Die Textform für diese Rentenbefristung, die wir gerade besprochen haben, die gilt nur, wenn die Befristung genau beim Erreichen der Regelaltersgrenze endet. Wird das Arbeitsverhältnis auf andere Zeitpunkte befristet, zum Beispiel auf den Zeitpunkt, an dem erstmalig eine ungekürzte Rente wegen Alters bezogen werden kann, dann gilt weiter die Schriftform. Und was man auch oft in Arbeitsverträgen findet, was auch durchaus sinnvoll ist, wenn Sie eine Vereinbarung haben, dass das Arbeitsverhältnis endet, sofern eine unbefristete Erwerbsminderungsrente wegen voller Erwerbsminderung gewährt wird, dann muss auch diese Klausel schriftlich vereinbart werden. Und ein letzter Punkt, wenn Sie ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbaren wollen, dann geht das ebenfalls nur schriftlich. Und ein letzter Punkt aus dem Bürokratieentlastungsgesetz betrifft 109 Gewerbeordnung und zwar das Arbeitszeugnis. Bisher konnte man Arbeitszeugnisse nur schriftlich erteilen. Die elektronische Form war ausdrücklich ausgeschlossen. Jetzt steht zwar immer noch in 109 Gewerbeordnung die Schriftform drin, aber in Absatz 3 steht jetzt, das Zeugnis kann mit Einwilligung des Arbeitnehmers in elektronischer Form erteilt werden. Was bedeutet in elektronischer Form? Na, gemeint ist 126a BGB, die qualifizierte elektronische Signatur. Also das setzt natürlich einiges an technischen Voraussetzungen voraus. Allerdings gibt es auch noch ein weiteres Problem. In der Gesetzesbegründung steht nämlich drin, dass die sonstigen Vorgaben für die Zeugniserteilung davon unberührt bleiben. Und es war bisher schon unzulässig, das aktuelle Datum unter das Zeugnis zu setzen, wenn das Zeugnis geändert wurde. Es musste stets das Enddatum des Arbeitsverhältnisses genutzt werden. Nicht anders ist das bei Vergleichen im Rahmen von Kündigungsschutzklagen. Da wird regelmäßig vereinbart, dass das Zeugnis unter dem Beendigungsdatum des Arbeitsverhältnisses erteilt werden muss. Warum ist das so? Naja, es entstehen schlicht Nachteile für die Arbeitnehmer, wenn das Erstellungsdatum des Zeugnisses nach dem Ablauf der Kündigungsfrist liegt, weil man dann natürlich, wenn man das liest, vermuten kann, dass man sich über das Zeugnis und oder die Kündigung gestritten hat. So, und jetzt das Problem, wenn man elektronisch signiert, dann sieht man das Datum der Signatur, das dann gegebenenfalls nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses liegt. Folge, man wird dann wohl wieder auf die Schriftform zurückgehen müssen, wenn das Zeugnis nach dem Beendigungsdatum erstellt bzw. geändert wird. Außerdem muss auch die Person das Zeugnis signieren, die auch unterschrieben hätte, wenn das Zeugnis schriftlich erteilt worden wäre. Das heißt, alle Personen, die bei Ihnen Zeugnis erteilen sollen, müssen Zugang zu einer qualifizierten elektronischen Signatur haben. Und abschließend kommt natürlich noch hinzu, dass das Zeugnis nur dann elektronisch erteilt werden kann, wenn der Arbeitnehmer vorab eingewilligt hat. Aufgrund dieser ganzen Hürden wird es vermutlich eher selten dazu kommen, dass Zeugnisse elektronisch erteilt werden. Aber wir bleiben natürlich hier am Ball und schauen, wie sich die Gesetzesänderung in der Praxis entwickelt. Zumindest ein kleines Trostpflaster. Einige Streitigkeiten können durch die elektronische Erteilung wegfallen. Man hat sich tatsächlich ja immer mal wieder darüber gestritten, ob Zeugnisse geknickt werden dürfen. Das wird man natürlich bei der elektronischen Erteilung nicht mehr haben, dieses Thema. Und ein weiteres Thema war immer, muss das Zeugnis abgeholt werden? Muss es zum Arbeitnehmer hingebracht werden oder geschickt werden, wie auch immer? Auch das Thema wird man natürlich dann nicht mehr haben, wenn man das elektronisch zur Verfügung stellt. Ja, jetzt zu something completely different, aber auch ganz neu im Jahr 2025.
Ja genau, und zwar der gesetzliche Mindestlohn. Ja, seit 01.01.2025 ist der gesetzliche Mindestlohn von 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde gestiegen. Warum ist das eigentlich wichtig? Ja, nach § 1 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, seinen Arbeitnehmenden pro Stunde eine Vergütung zu zahlen, die den Mindestlohn nicht unterschreiten darf. Wird hiergegen verstoßen, so können erhebliche Bußgelder entstehen. Im Zusammenhang mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes wurde im Übrigen auch die Grenze für den Verdienst beim Minijob von früher 538 Euro im Monat auf jetzt 556 Euro pro Monat angehoben. Sie sollten also hier entsprechend schauen, dass Sie diese Anpassung gegebenenfalls in Ihren Vertragsdokumenten auch nachvollziehen. Und aufpassen, dass die neue Verdienstgrenze beim Minijob auch eingehalten wird, damit hier nicht ungewollt ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis entsteht. Zudem wurden die Beitragsbemessungsgrenzen erhöht. Wofür ist das denn wiederum wichtig? Also werden Mitarbeitenden Vergütungen gezahlt, die oberhalb bestimmter Grenzen liegen, so müssen ab diesen Grenzen keine Beiträge mehr in die gesetzlichen Sozialversicherungen gezahlt werden. Diese Grenzen nennt man Beitragsbemessungsgrenzen. Was hat sich jetzt konkret geändert? Bei den gesetzlichen Krankenkassen ändern sich die Grenzen von Euro 5.175 brutto in 2024 auf 5.512,50 Euro brutto seit Jahresbeginn 2025. Bei der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung beträgt die Beitragsbemessungsgrenze ab 01.01.25 8.050 Euro brutto und zwar bundesweit. Vor dem 01.01.25 galten für die alten und die neuen Bundesländer noch unterschiedliche Grenzen. Wir haben jetzt erstmalig eine bundesweit einheitliche Regelung. Wofür ist das wiederum wichtig? Naja, ein häufiger Streitpunkt am Ende von Arbeitsverhältnissen, das haben Sie auch hier im Podcast schon oft gehört, sind geleistete Überstunden bzw. Überstundenabgeltungsansprüche, die aus Sicht Ihres ehemaligen Mitarbeitenden noch zu vergüten sind. Das Bundesarbeitsgericht vertritt ja bekanntlich in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass geleistete Überstunden jedenfalls dann nicht vergütet werden müssen, wenn beim Arbeitnehmer keine Vergütungserwartung besteht. Wenn der Arbeitnehmer also nicht erwarten darf, dass Überstunden vergütet werden. Und eine solche Vergütungserwartung, die besteht immer dann nicht, wenn der Mitarbeiter eine Vergütung oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung bezieht. Vor diesem Hintergrund spielt die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- und Arbeitslosenversicherung also auch eine erhebliche Bedeutung. Um das Thema Überstunden und Überstundenvergütung hier einmal ganz kurz abzurunden und wie sich als Arbeitgeber vor der Inanspruchnahme auf Überstundenabgeltung schützen können, denken Sie wie immer, das haben Sie vielleicht auch hier im Podcast von uns schon gehört, immer an die folgenden Punkte. Überlegen Sie bei der Vertragsgestaltung bereits, ob wirksame Abgeltungsklauseln in Ihre Vergütungsregelungen mit aufgenommen werden. Legen Sie bitte großen Wert darauf, dass der Arbeitsvertrag eine wirksame zweistufige Ausschlussfristenregelung enthält. Und im Übrigen achten Sie bitte darauf, dass es klare interne Regelungen zur Entstehung von Überstunden in Ihrem Unternehmen gibt und dass diese Regelungen auch entsprechend gelebt und überprüft werden.
Ja, mit was ganz anderem komme ich jetzt um die Ecke. Und zwar mit der sogenannten Fünftelungsregelung. Hat vielleicht jemand schon gehört? Was ist das eigentlich? Naja, im Kündigungsschutzverfahren werden ja in der Regel Abfindungen vereinbart, um das Verfahren und damit das Arbeitsverhältnis zu beenden. Nicht anders ist das in Aufhebungsverträgen. Abfindungen sind gegenüber der normalen Vergütung begünstigt, da auf Abfindungen keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Abfindungen müssen aber versteuert werden und dafür gilt die sogenannte Fünftelungsregelung. In der steuerlichen Berechnung wird also so getan, als ob die Abfindung nicht vollständig im laufenden Jahr, sondern über einen Zeitraum von 5 Jahren zufließen würde. Das führt zu einem Steuervorteil des Arbeitnehmers. Bisher war es so, dass die Arbeitgeber verpflichtet waren, diese Regelung bei der Lohnabrechnung anzuwenden. Es gab allerdings in der Vergangenheit bei der Anwendung dieser Regelung viele Fehler. Deswegen müssen Arbeitgeber ab 1. Januar 2025 diese Regelung nicht mehr anwenden und sollten es auch nicht tun, um solche Fehler zu vermeiden. Die ist aber nicht vollständig weg, die Regelung, sondern Arbeitnehmer können das immer noch im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend machen. Was so unwiederbringlich, man muss sagen, leider weg ist, ist die Inflationsausgleichsprämie. Bis einschließlich 31.12.24 konnte ja freiwillig eine sogenannte Inflationsausgleichsprämie maximal 3.000 Euro an die Arbeitnehmer gezahlt werden. Diese Zahlung sollte die erhebliche Inflation der letzten Jahre ausgleichen und es gab besondere Vorteile. Es wurden nämlich keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auf die Inflationsausgleichsprämie erhoben. Warum sage ich leider? Man konnte mittels dieser Prämie eine Reihe von gerichtlichen Auseinandersetzungen beenden. Das geht jetzt so einfach nicht mehr, weil diese Möglichkeit, die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie, zum Anfang des Jahres weggefallen ist. Ganz, ganz wichtig, achten Sie bitte darauf, wenn Sie jetzt noch die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie vereinbaren, beziehungsweise eine solche zahlen, sagen wir mal 2.000 Euro, dann müssen Sie als Arbeitgeber sowohl die Steuern als auch beide Beiträge zu den Sozialversicherungen zahlen. Das sind insgesamt ca. 40%. Also das wird ziemlich teuer. Also mit anderen Worten, jetzt keine Inflationsausgleichsprämie mehr vereinbaren oder zahlen.
So, und dann grätsche ich wieder rein mit weiteren Änderungen im Jahr 2025. Und da gehen wir zunächst noch einmal kurz zurück zum Bürokratieentlastungsgesetz, welches ein Sammelsurium an Änderungen in unterschiedlichen Gesetzen mit sich bringt. Und da richten wir jetzt einmal ganz kurz den Scheinwerfer auf die Pflegezeit, die Familienpflegezeit und die Elternzeit. Ja, die Personalpraxis wird sich auf niedrigere formelle Anforderungen bei der Inanspruchnahme von Pflegezeit, Familienpflegezeit und Elternzeit durch Mitarbeitende einstellen müssen. Zur Pflegezeit und Familienpflegezeit zunächst. Wer Pflegezeit oder Familienpflegezeit in Anspruch nehmen möchte, ja, der kann diese Ansprüche seit 01.01.25 nunmehr in Textform, vorher galt in diesem Zusammenhang jeweils die Schriftform, gegenüber seinem Arbeitgeber geltend machen. Was ist bei der Elternzeit neu? Ja, auch im Bereich der Elternzeit werden im BEEG zahlreiche Schriftformerfordernisse durch die Textform ersetzt. So genügt demnächst bei der Inanspruchnahme von Elternzeit und bei Teilzeiteinträgen in der Elternzeit jeweils die Textform. Im Gegenzug können dann Sie als Arbeitgeber eine etwaige Ablehnung eines Teilzeitantrags in der Elternzeit ebenfalls in Textform, zum Beispiel per E-Mail, aussprechen. Ob letzteres aus Arbeitgebersicht in der Praxis allerdings wirklich ratsam ist oder ob die Ablehnung eines Teilzeitantrags nach § 15 Absatz 7 BEEG weiterhin oder zumindest zusätzlich in Schriftform erfolgen sollte, das muss angesichts der weitreichenden Rechtsfolgen eher skeptisch und zurückhaltend betrachtet werden. Wichtig ist so oder so, dass die Änderung im Bereich des Elternzeitrechts anders als die Formvorschriften für Pflegezeit und Familienpflegezeit nicht bereits seit 01.01.25 gelten, sondern erst zum 1. Mai 2025 in Kraft treten werden. Ja, still und heimlich gab es in einem anderen Bereich noch eine gesetzliche Änderung, und zwar beim Kurzarbeitergeld. Angesichts der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage hat die Bundesregierung beschlossen, die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld von bisher 12 auf 24 Monate zu verlängern. Die entsprechende Rechtsverordnung, genauer gesagt die dritte Kurzarbeitergeldbezugsdauerverordnung, ist am 01.01.25 in Kraft getreten und gilt nunmehr bis zum 31.12.2025. Von der neuen Regelung profitieren Unternehmen, die bereits am Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung, also am 01.01.25, in Kurzarbeit sind und deren Arbeits- und Entgeltausfälle voraussichtlich länger als 12 Monate andauern werden. Wenn der Arbeitsausfall jedoch 2025 erstmalig in Ihrem Unternehmen auftreten sollte, so endet der Bezugszeitraum regulär nach 12 Monaten. Eine Verlängerung darüber hinaus ist jedenfalls nach derzeitigem Stand nicht möglich. Was ist sonst noch neu? Ja, wir haben schon über den höheren Mindestlohn berichtet. Damit einhergehend wird ab Beginn des Jahres 2025 auch die Mindestvergütung für Auszubildende erhöht. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung nach § 17 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz beträgt, wenn die Berufsbildung im Zeitraum vom 01.01.25 bis zum 31.12.2025 begonnen wurde, 682 Euro im ersten Ausbildungsjahr statt bisher 649 Euro, 805 Euro im zweiten Ausbildungsjahr statt bisher 766 Euro, 921 Euro im dritten Ausbildungsjahr statt bisher 876 Euro und 955 Euro im vierten Ausbildungsjahr statt bisher 909 Euro. Tarifvertragliche Regelungen sind von dieser Mindestausbildungsvergütung jedoch ausgenommen. Zuletzt möchte ich dann noch auf Änderungen bei der Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB 9 hinweisen. Da auch ganz kurz zum gesetzlichen Hintergrund. Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen haben auf wenigstens 5% der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Erleichterungen gelten hierbei für kleinere Unternehmen. Wenn Sie als Arbeitgeber jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Arbeitsplätze haben, so haben Sie jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Menschen zu beschäftigen. Wenn Sie als Arbeitgeber jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätze haben, so haben Sie jahresdurchschnittlich im Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Ja, wird diese Quote nicht erfüllt, dann müssen Sie als Unternehmen eine sogenannte Ausgleichsabgabe bezahlen. Bis zum 31. März des jeweiligen Folgejahres ist die Anzeige über die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen für das Vorjahr abzugeben und die Ausgleichsabgabe zu leisten. Unabhängig von der Anzeigepflicht haben Sie als Arbeitgeber laufend gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle ein aktuelles Verzeichnis der bei Ihnen beschäftigten Schwerbehinderten, Ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen Personen zu führen. Was ändert sich jetzt? Die Sätze der Ausgleichsabgabe erhöhen sich mit Wirkung zum 01.01.2025. Somit beträgt die Ausgleichsabgabe ab dem Erhebungsjahr 2025 monatlich je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz. Auf Stufe 1 sind es 155 Euro statt bisher 140 Euro. Auf Stufe 2 sind es 275 Euro statt bisher 245 Euro. Auf Stufe 3 werden es 405 Euro statt bisher 360 Euro sein. Und auf Stufe 4 werden es 815 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 0% sein, statt bisher bei 720. Auch für kleinere Unternehmen sind die gestaffelten Ausgleichsabgaben entsprechend angehoben worden. Bezüglich der genaueren Höhen der Ausgleichsabgaben verweise ich diesbezüglich auf unseren aktuellen Beitrag in der Gruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Schauen Sie gerne rein, dort finden Sie noch weitere Informationen zur Ausgleichsabgabe. Merken Sie als Arbeitgeber jedoch, die Meldung für das Erhebungsjahr 2025, die hat Ihrerseits bis spätestens zum 31.03.2026 zu erfolgen. Und eine wichtige Frage, die uns auch häufig gestellt wird: Wie können Sie als Arbeitgeber diese Ausgleichsabgabe eigentlich verringern? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Und da muss man sagen, ja, selbstverständlich gibt es dort Möglichkeiten. Also zunächst einmal müssen Sie natürlich überhaupt keine Ausgleichsabgabe leisten, wenn Sie die gesetzlich festgelegte Anzahl an schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Wenn dies aber, gleich aus welchen Gründen, bedauerlicherweise nicht möglich ist, so kann die Ausgleichsabgabe in verschiedenen Konstellationen reduziert werden. Zunächst einmal ist da die sogenannte Mehrfachanrechnung auf Pflichtarbeitsplätze zu benennen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet werden. So kann beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit die Anrechnung eines schwerbehinderten Beschäftigten auf bis zu 3 Pflichtarbeitsplätze zulassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten stößt. Weiterhin kann auch ein schwerbehinderter Auszubildender auf 2 Pflichtarbeitsplätze angerechnet werden. Weitere Details dazu finden Sie im Paragraphen 159 SGB IX. Und eine weitere praxisrelevante Möglichkeit der Verringerung der Ausgleichsabgabe ist die Anrechnung von Werkstattrechnungen. Von der zu zahlenden Ausgleichsabgabe können solche Aufträge an staatlich anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Höhe von 50% der von den behinderten Beschäftigten erbrachten Arbeitsleistung abgezogen werden. Die Werkstätten weisen hierbei abzugsfähige Arbeitsleistungen auf der Rechnung gesondert aus. Die Werkstätten berechnen dabei als gemeinnützige Einrechnung lediglich den verminderten Mehrwertsteuersatz von 7%. Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt für behinderte Menschen ausgeführt und vom Auftraggeber bis spätestens 31. März des Folgejahres vergütet werden. Weitere Details hierzu finden Sie im Paragraphen 223 des SGB IX. Jetzt haben wir Ihnen viele Regelungen vorgestellt, die neu sind und was sich in vielen Gesetzen geändert hat. Es stellt sich aber natürlich die Frage, was hat sich denn im Arbeitsrecht im Jahr 2025 nicht geändert?
Ja, was kam nicht und was wird in absehbarer Zeit nicht kommen? Da will ich auf 2 Punkte eingehen. Einmal das Gesetz zur Arbeitszeiterfassung. Sie wissen ja, das Bundesarbeitsgericht hatte bereits im Jahr 2022 entschieden, dass Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter aufzeichnen müssen. Hinzu kommt, dass der Europäische Gerichtshof im Jahr 2019 entschieden hat, dass die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine verlässliche Arbeitszeiterfassung einzuführen. Da es allerdings nach wie vor keine ausdrückliche gesetzliche Regelung gibt, die diese Pflicht, deren Umfang und die Art und Weise der Aufzeichnung regelt, hat das Bundesarbeitsministerium einen Entwurf für ein Arbeitszeiterfassungsgesetz vorgelegt. Allerdings ist der Entwurf schon in der Bundesregierung stecken geblieben wegen sehr unterschiedlicher Meinungen zu den einzelnen Fragen. Bis zur Bundestagswahl wird es auf jeden Fall nichts mehr geben und danach wird man sehen, welche Parteien die Bundesregierung bilden und ob man sich dort diesbezüglich einigen kann. Realistischerweise wird es aber wohl mindestens noch etwas dauern, bis ein Arbeitszeiterfassungsgesetz kommt. Das heißt, Sie müssen also wohl auch weiterhin selbst entscheiden, wie Sie die Arbeitszeit erfassen. Ein weiterer Punkt, das Beschäftigtendatenschutzgesetz. Auch ein solches Gesetz gibt es nach wie vor nicht. Bedarf gibt es durchaus, da es im Moment nur sehr wenige gesetzliche Regelungen diesbezüglich in der Datenschutzgrundverordnung oder im Bundesdatenschutzgesetz gibt und zumindest eine dieser Regelungen aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wohl unwirksam ist und daher unanwendbar ist. Es gab tatsächlich schon mehrere Entwürfe für ein solches Gesetz. Zuletzt wurde im Oktober 2024 ein Referentenentwurf eines sogenannten Beschäftigten-Datengesetzes vorgelegt. Dieser Entwurf wird aber vor der Bundestagswahl auf keinen Fall mehr beschlossen, sodass auch der Entwurf dann erstmal weg ist. Gegebenenfalls wird von einer neuen Bundesregierung dann ein neuer Entwurf kommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, das zu unserem Schwerpunktthema. Bevor wir diese Folge beenden, möchte ich Sie auf eine Veranstaltung hinweisen. Wie Sie ja bestimmt alle wissen, müssen Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter, die an irgendeiner Stelle mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen und sei es auch nur deswegen, weil sie ein E-Mail-Programm nutzen, einmal jährlich im Datenschutz geschult werden. Für alle, deren Schulung bereits mehr als ein Jahr zurückliegt oder natürlich für Leute, die noch gar keine Schulung hatten, biete ich Ihnen hiermit eine günstige, flexible und zeitsparende Möglichkeit an, wie Sie dieser Verpflichtung nachkommen können. Ich habe für den 28. Januar 2025 von 15 bis 16:30 Uhr ein Webinar organisiert mit dem Thema Grundlagenschulung 2025, Datenschutz verstehen, Bußgelder vermeiden. Die Kosten hierfür sind sehr übersichtlich, 59 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Und wenn Sie mindestens 10 Teilnehmer aus Ihrer Firma anmelden, dann reduziert sich der Teilnahmebeitrag pro Person auf 49 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Und das jeweils inklusive der Folien zur Veranstaltung. Im Nachgang zum Webinar findet eine Wissensüberprüfung statt. 5 Fragen müssen da beantwortet werden und mindestens 3 Fragen müssen richtig sein. Wenn man das schafft, dann erhält man ein Zertifikat. Das hat in der Vergangenheit bisher noch jeder geschafft. Sollte dieser Termin, nämlich der 28. Januar 15 Uhr bis 16:30 Uhr, insgesamt oder für einzelne Teilnehmer bei Ihnen nicht passen, können Sie von uns einen Link zur Aufzeichnung der Veranstaltung bekommen, sodass die Teilnahme zeitlich völlig flexibel möglich ist. Ja, das soll es tatsächlich gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge, die erste Folge im neuen Jahr, hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, dann freuen wir uns über sehr gute Bewertungen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen und wenn Sie wieder reinhören. Das nächste Mal reinhören können Sie am 27. Januar. Thema wird sein, die wichtigsten arbeitsrechtlichen Urteile aus dem Jahr 2024. Wenn Sie dazu schon Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns natürlich wie immer schreiben. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden und wir freuen uns, wenn wir uns am nächsten Mal wiederhören. Machen Sie es gut, bis dann und tschüss.
Beste Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 1, 2.